Hallihallo Freunde, herzlich willkommen bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Wir haben heute eine spannende Folge dabei mit einigen News-Nuggets und sprechen dabei über Jacques Villeneuve. Der meint nämlich zum Beispiel zu wissen, dass die Mercedes-Dominanz im nächsten Jahr wahrscheinlich gar nicht so groß ausfallen wird, wie viele meinen. Spannende Aussage. Stefano Domenicali, Formel 1 CEO, hat spannende Ideen, wie wir die Action noch ein bisschen besser hinkriegen, seiner Meinung nach. Mal gucken, ob er da recht hat. Toto Wolff vermisst Christian Horner. Unglaubliche Meldung eigentlich. Auch da beleuchten wir mal, was dahinter steckt. Und George Russell gucken wir uns mal von der anderen Seite an, die vielen vielleicht noch nicht so geläufig ist. Er setzt sich ja vehement für die Sicherheit ein als Vorsitzender der GPDA. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr auch heute. Bleibt dran, steigt mit ein. Los geht's, Sebastian.
Yes. So, dann fangen wir an mit Jacques Villeneuve. Der ist ja, wie wir alle wissen, also Formel 1 Weltmeister 1997, für die, die ihn nicht kennen, für die, die ihn kennen, die wissen Bescheid, der ist nie um ein knackiges Zitat verlegen, hat auch ein ziemlich freches Mundwerk gehabt damals, als er aktiv war in der Formel 1. Haben nicht alle toll gefunden, aber ist natürlich auch jetzt schön, denn was hat er denn gesagt? Er hat eine klare Meinung zur Motorensituation in der kommenden Saison. Da werden ja die Aggregate nochmal etwas anders zusammengesetzt sein als jetzt. Und dann hat er nämlich Folgendes gesagt. Im Jahr 2014, und wir erinnern uns, da hat ja Mercedes wirklich einen großen Vorsprung gehabt. Und genau das sagt jetzt, hatte Mercedes einen Vorsprung, so wie wir, von rund 5 Jahren gegenüber der Konkurrenz und hatte eben schon starke Motoren in der Garage stehen, als andere erst damit begannen, ihre Aggregate zu entwickeln.
Ja, und ferner sagt er noch, weil das damals so passiert ist, erwarten viele jetzt, dass das gleiche 2026 wieder passieren wird. Aber ich glaube nicht, dass die anderen Hersteller diesmal überrascht sein werden. Also er schätzt auf jeden Fall den Vorsprung, sofern es überhaupt einen gibt, von Mercedes deutlich geringer ein als 2014. Und dann hat er noch hinterhergeschickt, jeder beginnt jetzt mit einem soliden Verständnis dafür, wie diese neuen Triebwerke funktionieren. Also warum sollte Mercedes in der Lage sein, einen weiteren Riesensprung nach vorne zu machen? Die Technologie ist dieselbe, nur anders angewendet. Tja, wie ordnen wir das ein, mein Lieber? Hat er recht oder siehst du es anders?
Schwierig. Also ich würde jetzt mal Folgendes erstmal grundsätzlich sagen. Ein Jacques Villeneuve, der ist natürlich insgesamt technisch sicherlich tiefer in der Materie drin als wir. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er jetzt auch kein Renningenieur oder Motoringenieur im eigentlichen Sinn ist. Schwierig vorauszusehen und ich will mir da ehrlich gesagt kein Urteil erlauben. Ich lasse es auf mich zukommen. Mich würde es jetzt aber nicht wundern. Mercedes ist ja wirklich, was Motoren angeht, auf jeden Fall an der Spitze der Formel 1. Und wir wissen ja zum Beispiel von Renault, jetzt mal das Pferd von hinten aufzufangen sozusagen, dass einige Hersteller mit neuen Regeln, auch wenn sie nur ein bisschen anders funktionieren, auch mal komplett daneben liegen können. Beziehungsweise Renault zumindest, das war ja dann doch ein großer Sprung in der Hybrid-Ära, erstmal nicht so gut ausgeschaut und haben aktuell eben auch mit das schlechteste Aggregat eigentlich, oder man kann sagen, das schlechteste Aggregat. Es würde mich jetzt nicht überraschen, wäre es zum Beispiel auch Red Bull, sagen ja auch viele momentan, dass da die Entwicklung nicht hundertprozentig läuft, ne, mit dem neuen Red Bull Powertrain, der da in Kooperation mit Ford dann entwickelt wird, dass die zum Beispiel nicht gut aus den Startlöchern kommen und so viele, ich meine, so wahnsinnig viele Hersteller haben wir ja jetzt nicht nächstes Jahr, ne? Also Renault ist erstmal raus, weil Alpine dann auf Mercedes dann auch umstellt. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Entsprechend haben wir dann, was haben wir denn da eigentlich? Ferrari, Audi, Mercedes?
Ford, Red Bull.
Genau.
Natürlich. Und Honda.
Honda, stimmt, die hätte, um Gottes Willen, ich hätte fast vergessen, ja. Aber klar, das sind viele dabei, die was können. Ich meine zum Beispiel, Honda traue ich zum Beispiel auch wieder einen großen Wurf zu. Audi ist ja sehr erfahren, was Hybridmotoren angeht, auch da. Also es kann schon auch stimmen, was Jacques Villeneuve sagt. Und ich denke auch, dass so ein Riesensprung, würde ich jetzt genauso überrascht sein irgendwie, wenn Mercedes so einen absoluten Gamechanger bringen würde.
Ja, ich denke auch, dass alle anderen ja auch schon vor einer ganzen Weile angefangen haben, da am Motor rumzuschrauben. Es wird nicht so sein, dass alle die Trends verschlafen und Mercedes einen riesen Vorsprung hat wie beim letzten Mal. Da stimme ich dem guten Jacques Villeneuve durchaus zu. Ich widerspreche ihm aber, wenn er sagt, die Technologie ist dieselbe. Das ist natürlich, vielleicht ist es natürlich ein Zitat, das nicht ganz umfassend ist, ja, was er da meint. Er hat es vielleicht verkürzt formuliert. Natürlich bleibt grundsätzlich die Architektur der Verbrennungsmotoren gleich, das stimmt schon. Aber das Verhältnis von Verbrenner zu Elektroeinheit ist natürlich ein komplett anderes und das Zusammenspiel entsprechend auch deutlich komplizierter. Eigentlich haben wir von beinahe allen Motorenherstellern bisher gehört, dass sie Probleme haben. Honda hat schon deutlich die Erwartungen runtergeschraubt. Red Bull ist auch so semi-optimistisch und alle anderen verweisen schon darauf, dass es kompliziert wird. Kann natürlich Tiefstapelei sein, kann aber auch sein, dass da natürlich eine Menge dran ist und vielleicht kommen da alle mit ein bisschen Startproblemen da aus den Startlöchern. Wollen wir mal abwarten, aber grundsätzlich denke ich schon, dass der Vorsprung von Mercedes, wenn es überhaupt einen gibt, dass er definitiv nicht so groß ausfällt wie beim letzten großen Regelsprung. Wie seht ihr es denn? Habt ihr auch eine Meinung mit Sicherheit? Und wenn ihr auf YouTube guckt, dann wisst ihr Bescheid, wo ihr hingucken müsst. Kommentarspalte ist euer Freund. Lasst es uns gerne wissen.
Ja, vielleicht ist ja von euch auch jemand dabei, der ingenieurstechnisch da ganz weit vorne dabei ist. Also gerne da mal ein bisschen eure Meinung dann scheren, wie gesagt. Wir machen auch gerne mal noch eine Folge zur 2026er Saison, gerade was die Motoren angeht. Da gibt es ja auch einige Ängste, ne? Dass der Elektroanteil ist ja dann größer. Da haben ja dann auch manche Angst, dass dann ja das zu gewissen Problemen führen kann. Wir gehen da mal im Detail dann auch in der passenden Folge darauf ein. Womit wir eigentlich schon bei Thema 2 sind. Stefano Domenicali, der hat einige Ideen, die nicht allen gefallen werden. Der ist sehr bekanntermaßen der Formel 1 CEO, F1 Chef. Auch schon sehr, sehr lange dabei. Und der will die Anzahl der Sprintrennen weiter ausbauen und hat noch weitere Ideen, wie man die Rennaction aus seiner Sicht zumindest verbessern kann. Also ihr wisst ja selber Bescheid, ne? Wenn ihr Formel 1-Fan seid, das Sprintformat, das hat sehr, sehr viele Kritiker, auch Befürworter, aber es spaltet schon die Community und die Fangemeinde durchaus. Wir selber sind auch so ein bisschen ambivalent, was das angeht, aus vielen Gründen. Ne? Es ist halt ein Drittel von einem Rennen am Samstag, dann hast du halt keine Boxenstops im Normalfall. Da passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Oftmals artet das dann in irgendwelchen DRS-Trains aus. Aber das schert jetzt den Stefano Domenicali nicht allzu sehr, denn der ist von seinem Format sehr überzeugt und wünscht sich noch mehr Sprints, Dave. Was sagt er denn genau?
Okay, einiges. Ich räuspere mich und es wird nicht ganz leicht sein, das vorzulesen, aber ich zitiere, Stefano Domenicali hat gesagt, ich glaube wirklich, dass es Möglichkeiten gibt, zwei Dinge zu erweitern, über die wir sowohl mit den Fahrern als auch mit den Teams und natürlich mit der FIA diskutieren müssen. Also es geht nicht nur um die Sprints, aber auch. Und das alles hat er übrigens den Kollegen von The Race gegenüber erwähnt in einem Interview, das es da gab. Also wenn ihr The Race noch nicht kennt,
großes englisches Magazin, Webseite, ja. YouTube-Channel und sich, wenn ihr genau Englisch spricht.
Aber da hat Stefano Domenicali dann noch weiter ausgeholt und dann weiter gesagt, können wir mehr Sprints fahren? Die Frage steht im Raum, ja. Und sollen wir auch hier den Reverse Grid einführen, wie wir es in der Formel 2 und Formel 3 schon machen? Das sind Diskussionspunkte und die sollten wir ernsthaft mit den Teams besprechen. Also worum geht's, ja? In den unteren Klassen gibt's bei einem der zwei Rennen, die fahren ja auch immer ein Feature Race und ein, oh Gott, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht. Ein kurzes und langes Rennen auf jeden Fall. Und bei einem der zwei wird die Startaufstellung der Top 10 umgedreht. Also der, der dann eben als Zehnter beim Rennen vorher durchs Ziel gefahren ist, startet auf der Pole und umgekehrt. Ja. Wilde Idee, die geistert natürlich schon seit einer ganzen Weile auch in Formel 1 Kreisen rum. Das bespricht Stefano Domenicali offensichtlich ernsthaft mit den Teams. Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Für Domenicali scheint die Stimmung definitiv in diese Richtung zu gehen. Und daher sagt er dann, bin ich bereit, nicht nur mehr Sprints vorzuschlagen, sondern auch neue Formate und neue Ideen. Und dann kommt das Entscheidende, der Sprint ist notwendig, er ist die Zukunft. Ja, das hat er dann abschließend noch gesagt. Puh. Harter Tobak.
Naja, was sagen wir dazu? Also aus Kommerzsicht kann man das schon nachvollziehen. Was die Kollegen von The Race dann auch noch gesagt haben, also wenn man das Ganze mal ein bisschen größer aufzieht, andere Sportarten, jetzt sehen wir zum Beispiel Fußball, ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Also wir sind da jetzt auch teilweise nicht sicher, teilweise auch dagegen, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man sieht. Aber Fakt ist, die FIFA zum Beispiel, ne, die sich da global um den Fußball kümmert, und auch die UEFA, die europäisch zum Beispiel zuständig ist, die bauen ja immer mehr Wettbewerbe ein. Ja? Also der Fußball-Competition ist eigentlich immer. Ja? Also egal, ob ihr jetzt Bundesliga, Champions League habt, dann Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dazwischen sind irgendwelche Club-WMs, irgendwelche Fantasiesachen, die vorher nicht existiert haben, und ständig wird alles in Wettbewerb irgendwie ausarten. Also man hat eigentlich das ganze Jahr sozusagen Fußball zu schauen und irgendwelche Wettbewerbe irgendwie mitzuverfolgen, wenn man das denn möchte. Bei der Formel 1 sind wir ja jetzt auch schon fast da angekommen. Ne? Wir haben ein bisschen Sommerpause, ein paar Wochen, dann ist bis in Dezember rein, ist ein Rennen, und dann geht es dann Anfang März schon wieder los. Grundsätzlich will Domenicali auch bei 24 Rennen bleiben, und da versucht man natürlich dann die Kuh zu melken, ja, und da kannst du natürlich dann mehr TV-Einnahmen generieren, wenn du auch am Samstag ein Rennen hast, mehr Werbegelder einnehmen, weil natürlich dann mehr Leute zuschauen. Sind wir mal ehrlich, wir schauen es ja trotzdem alle an, also das war natürlich dann auch irgendwie
sofern möglich, ja, aber das ist dann einfach nicht immer möglich, das ist das Problem.
Und natürlich dann die Leute an der Strecke, und die darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn du dann eben, und das ist halt momentan, oder was heißt momentan, es wird jetzt auch nicht billiger werden. Mal so ein Formel-1-Ticket, wenn ihr das günstigste euch holt, ist es auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Ja. Oftmals zwischen 200 und 500 Euro. Nach oben ist natürlich eh offen, je nachdem, was ihr für eine Kategorie wählt. Und dann habt ihr dann aber halt irgendwie dann schon mehr Freude dran, wenn dann irgendwie jeden Tag möglichst viel Action ist, weil da wollt ihr natürlich auch was für eure Kohle haben. Und je mehr da passiert, desto mehr kannst du auch drumherum machen, desto mehr kannst du dann
so
verkaufen. Naja, das ist,
ich glaube, es wird umgekehrt sein. Es wird so sein, dass man sagt, na, jetzt kriegt der ja mehr Action, dann müssen wir natürlich die Preise anpassen, sagt
auch
man.
Auch das wird natürlich, ja, es ist natürlich so ein tolles
Preis. Das passiert,
ne?
Glaube ich, eher so, ne?
Natürlich.
Es ist ja nicht so, dass man mehr fürs Geld kriegt, sondern, es ist jetzt mehr geboten, also müssen wir tiefer in eure Tasche langen. So, darauf läuft
es. Naja, also es wird in so eine Never-Ending-Spirale reingehen und natürlich ja auch einerseits den Status quo festigen, damit die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, so, naja, okay, am Endeffekt habe ich was für mein Geld bekommen. Auf der anderen Seite natürlich dann immer mehr reinballern und dann hinten raus die Preisschraube natürlich nach oben drehen. Ne? Das ist irgendwie auch klar. Es sind ja Geschäftsmänner, ne? Es ist klar, auch sonst Stefano Domenicali ist ja im Sport lange verbunden, dem geht es sicher auch irgendwie darum, aber Business ist halt Business, und an der Stelle, lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Gibt es, glaube ich, ebenso viel Kritik wie Leute, die das gut finden. Sehr, sehr spannend. Wir machen sicherlich auch in unserem Community-Tab eine Umfrage dazu. Jetzt einfach mal auf und aus, Dave. Hier.
Jetzt muss ich eine machen.
Jetzt musst du eine machen, ja.
Nee, ist doch eine gute Idee, ja, klar.
Lohnt sich auf jeden Fall. Und da ganz kurz der Aufruf an euch. Also wir sind übrigens gerade auf dem Weg zur magischen Marke. Es bedeutet uns tatsächlich einiges. Der 2000 Abos, so weit sind wir nicht davon entfernt.
Yeah.
Also auf YouTube, wenn ihr uns da verfolgt. Und falls ihr also den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach mal kurz draufklicken. Lohnt sich hoffentlich. Wir bringen euch so 3 bis 4, 5 Mal teilweise sogar die Woche das Neueste aus dem Weltformel 1. Dass ihr dann eben auf dem aktuellen Stand bleiben könnt, Hintergründe und auch natürlich zu jedem Rennen Berichterstattung. Wir würden uns freuen.
Mehr Formel 1 ist mir gut, ist ja bekanntermaßen unser Motto, und entsprechend dieses Mottos handeln wir auch. Aber gut, was haben wir noch im Gepäck heute?
Toto Wolff.
Toto Wolff, der vermisst tatsächlich Christian Horner. Ja? Man mag es kaum glauben. Die beiden waren ja 12 Jahre lang wirklich erbitterte Rivalen auf der Strecke, beziehungsweise ihre Teams auf der Strecke, die beiden dann natürlich eher neben der Strecke. Nach dem Rauswurf von Christian Horner bei Red Bull hat jetzt diese, naja, professionelle Beziehung, sage ich mal, ein nähes Ende gefunden. Eine Tatsache, mit der sich Toto Wolff jetzt noch nicht so ganz angefreundet hat, er klammert sich da noch ein bisschen und knabbert dran. Er versucht damit zurechtzukommen insgesamt. Und er wurde auch in einem Interview gefragt, ob er denn Christian Horner vermisst, ganz konkret. Und darauf hat er dann geantwortet, in gewisser Weise tue ich das, weil er und ich uns seit 12 Jahren streiten. Er war wirklich ein Piep-Piep, ja, das steht da nur ein Sternchen. Da könnt ihr eine fantasiereiche Beschimpfung eurer Wahl einfügen. und sehr oft, und das habe ich ihm gesagt, fügt dann Toto Wolff noch an. Also er hat sie wohl ins Gesicht gesagt, was er da von ihm hält. Muss man auch erstmal machen. Er war eine sehr polarisierende, umstrittene Person, aber er war auch einer der Hauptdarsteller in dieser Besetzung hier. Und damit meint Toto Wolff natürlich das ganze große Theater der Formel 1. Ja, das ist ja im Grunde genommen auch ein einziger Zirkus. Und mit Christian Horner ist da jetzt ein sehr wichtiger, ja, Akteur von einem Tag auf den anderen nicht mehr dabei. Er fügt da noch weiter an, die Leistungen und die Erfolgsbilanz sprechen für sich selbst und für das Team, also von Christian Horner, er spielt auf Red Bull an. Und in dieser Hinsicht, da er nicht hier ist, ist es fast, als wäre einer der alten Dinosaurier verschwunden. Es sind nicht mehr viele von uns Teamchefs der alten Garde übrig. Es fühlt sich also ein bisschen einsam an, sagt Toto Wolff. Und ist natürlich ganz witzig für alle, die die Formel 1 schon deutlich länger verfolgen. Für die sind natürlich auch Toto Wolff und Christian Horner halt noch
klar.
Relativ neu, aber klar, die haben schon recht. Beide sind ja, naja, Toto Wolff eben seit 12 Jahren dabei, Christian Horner, da waren es über 20 insgesamt.
Es gibt viele Teamchefs, die da länger am Start sind.
Ganz,
gewesen
ganz
sind,
genau, ja. Trotzdem, alle anderen Teamchefs sind natürlich deutlich kürzer in ihrem Amt und deutlich kürzer in der Formel 1. Deswegen ist natürlich ein ja, langjähriger Komparse da auf einmal weg. Und ja, Toto Wolff kann einem fast leid tun. Er muss sich dann jetzt einen neuen Rivalen suchen, würde ich sagen, oder? Oder taucht Christian Horner demnächst irgendwo anders auf?
Das schauen wir mal. Also wir haben schon gemutmaßt, dass ihn dann am Ende... ja, Alpine aus dem Hut zaubert, da bin ich mal gespannt. Ich sehe ihn erstmal nirgendwo auftauchen. Oder? Ich glaube es auch eher nicht. Der wird jetzt erstmal sich selber auch ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht auch machen müssen, weil ja hier der Gerichtsprozess noch aussteht mit der Dame, die ihm da gewisse Anschuldigungen unterstellt oder stimmt vielleicht auch. Also müssen wir einfach mal abwarten. Ich glaube, das wäre vielleicht erstmal ganz gut, wenn er das übersteht und da gut aus der Sache rauskommen sollte und ihm da nicht großartig was vorzuwerfen sein sollte, dann denke ich mal, kann er dann auch guten Gewissens zurückkommen.
Geläutert.
Geläutert, ja. Naja, dann schauen wir mal, würde ich sagen, aufs nächste Thema. Da dreht sich alles um George Russell, der jetzt der Nummer 1-Fahrer bei Mercedes ist. Aber dann nicht nur bei Mercedes Nummer 1-Fahrer und macht ja seine Sache sehr, sehr gut. Wenn ihr unsere Fahrernoten anschaut, der kriegt regelmäßig Bestnoten. Hm. Er ist, abgesehen davon, in der Community tatsächlich relativ umstritten. Manche finden ihn arrogant, manche finden ihn auch super, eben gerade wegen der Leistungen, die er an den Tag legt. Aber was man ihm nicht absprechen kann, ist seine fahrerische Klasse und eben auch die Beständigkeit. Also vor allem jetzt in den letzten 2 Saisons hat er auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt. Ist eigentlich immer, wenn das Auto was hergibt, in der Nähe des Podiums oder eben auf dem Podium. Und ebenso engagiert, wie er im Cockpit ist bei Mercedes, ist er eben auch bei der GPDA, der Drivers Association, der Gewerkschaft der Fahrer. Und da ist er tatsächlich aus Fahrerseite der Vorsitzende seit einigen Jahren. Also er ist ja jetzt auch noch nicht ein ganz alter Fahrer und dementsprechend mit seinen Mitte 20 da schon wirklich auch in dieser Rolle sehr, sehr engagiert. In dem Interview mit Autosport, auch ein großes Magazin, das viel über die Formel 1 berichtet, hat Russell kürzlich über seine Motive gesprochen, warum er das denn macht und woher er auch dann die Motivation nimmt, woher der Drang kommt, laufend an der Sicherheit von Strecken und Autos zu arbeiten. Und da hat er auch sehr viele persönliche Einblicke gegeben. Mhm.
Ja, das ist spannend und finster zugleich. Auch da kann ich euch wieder den Leseonkel geben. Er hat gesagt, ich bin nicht darauf aus, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Das war nie meine Absicht. Es ist einfach so, dass ich, wenn ich die Gelegenheit sehe, etwas zu verbessern, darüber sprechen möchte. Besonders, wenn es um die Sicherheit der Rennstrecken oder der Autos geht. Soweit so klar, ne? Aber dann kommen dann die persönlichen Einblicke, ja. 2012 war ich Teamkollege von Billy Monger. Und wenn ihr den nicht kennt, der arme Kollege ist 2017 bei einem wirklich furchtbaren Unfall in der F4, in der Formel 4, mit dem Leben davongekommen, aber er hat seine beiden Beine verloren. Ihr habt ihn vielleicht mal gesehen, er moderiert mittlerweile auch, ist ein ganz fröhlicher junger Mann. Aber ja, der Tag hat auf jeden Fall sein Leben verändert und George Russell war live dabei sozusagen. Er redet dann noch weiter. Also er war Teamkollege von Billy Monger und ich hatte eine enge Beziehung zu ihm sogar noch. Ja, also die beiden waren wirklich dicke damals als ja, junge Teenager. Ich habe diesen Unfall live gesehen und auch den Unfall von Antoine, sagt er. Und da spielt er natürlich auf Antoine Hubert an, der 2019 in Spa bei einem Formel-2-Rennen dann tödlich verunglückt ist sogar. Also noch finsterer, wir erwähnen es immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Also das war einer der wirklich dunkelsten Momente in der in großen erweiterten Fahrerlager, sagen wir mal. Formel 1 und Formel 2 sind ja meistens zusammen unterwegs. Es war widerlich, das mit anzusehen, sagt George Russell noch. Oder ja, sickening hat er gesagt im Englischen. Das bedeutet, naja, es hat ihn halt sehr aufgewühlt und es hat ihn sehr betroffen gemacht auf jeden Fall. Ist ja ganz klar. Wenn man so etwas mit Leuten erlebt, die man so gut kennt und man glaubt, dass man Ideen hat, die helfen können, die Sicherheit zu verbessern oder so etwas zu verhindern, dann möchte man das natürlich teilen, ja. Und das ist dann letztendlich seine Motivation aus dieser, ja, aus diesem persönlichen Erlebnis heraus. Und in seiner Position, in der er eben als Vorsitzender der GPDA ist, hat er die Macht, das zu verändern und er möchte es auch, ja. Das ist die Motivation. Aber er hat auch noch was Erfreuliches gesagt. Rennleiter.
Ja.
Oder Rennleiter, genau, Rui Marques, ist wohl ein guter. George Russell hat dann über ihn erzählt, es war sehr erfrischend, Rui Marquez als Rennleiter an Bord zu haben. Ich habe das Gefühl, dass er und FIA-Sportdirektor Tim Mellien außergewöhnlich aufgeschlossen waren. Sie hören zu und reagieren und ich denke, wir sind jetzt alle zusammengenommen wesentlich glücklicher mit der Situation. Und das sind auf jeden Fall mal optimistische Aussagen gegen Ende. Und ich denke, das hat sich dann auch direkt bewahrheitet. Wir haben nämlich gesehen, wir hatten in Silverstone ein Regenrennen und in Spa auch. Und wie nach dem Rennen in Spa dann bekannt wurde, haben die Fahrer mit dem Rennleiter zusammen bereits in Silverstone ein paar Maßnahmen beschlossen, was wie denn verfahren werden soll, wenn eine ähnliche Situation wieder auftritt. Also ne, Regen und Sicherheit und so weiter. Und tatsächlich, und deswegen waren dann die Rennleiter in Spa so vorsichtig und haben dann so lange uns warten lassen, bis es dann wirklich einen Start gab. Man hat sich nach Silverstone geeinigt, man möchte ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Die Sichtverhältnisse waren in Silverstone dann nämlich ein bisschen fragwürdig teilweise und dementsprechend haben die Rennleiter sofort reagiert und das in Spa schon umgesetzt. Solange die Sichtverhältnisse nicht einigermaßen vernünftig waren, hat man die Piloten auch nicht fahren lassen.
Dass man da vielleicht einfach ein bisschen Grund eben, weil Antoine Hubert eben in ähnlicher Situation ums Leben gekommen ist.
Ganz genau. In Spa gab es ja dann ohnehin eben mit Dilano van Torf auch noch einen tödlichen Unfall in einer niedrigeren Klasse. Und Spa bei Regen ist einfach übel. Ne? Gerade mit den Ground-Effect-Autos. Wir haben schon lang und breit drüber gesprochen in den letzten Episoden mal. Auf jeden Fall war dann die FIA so und hat dann eben auf den Rat der Piloten gehört und umgehend reagiert, ja, so wie es die Piloten wollten. Dass es dann ein bisschen zu lang gedauert hat, das haben wir dann natürlich auch besprochen, aber ja, wie du es machst, machst du es falsch. In die eine Richtung war es dann nicht richtig, dann wollten sie korrigieren und war es auch wieder falsch, aber offensichtlich, und darauf will George Russell hinaus, gibt es einen guten Dialog mit dem Rennleiter, einen guten Dialog mit der FIA und man arbeitet konstruktiv zusammen und ich denke, das ist eine sehr erfreuliche Geschichte.
Ja, und man kann es ja auch weiterhin besser machen. Ne? Also das Wichtigste ist erstmal, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass man jetzt nächstes Jahr dann vielleicht noch ein bisschen wird ja auch vieles gemacht. Ne? Man denkt ja auch aktiv darüber nach, irgendwie den Streckenbelag ein bisschen zu ändern, dass man an den Autos noch was optimiert und so weiter. Aber es dauert halt einfach lang, weil das auch teilweise sehr komplizierte Geschichten sind. Wie gesagt, diese Ground-Effect-Autos, die wirbeln wahnsinnig viel Wasser auf. Wir haben schon sehr oft drüber geredet und dann ist es eben alles nicht so einfach. Aber genauso wie George Russell und die FIA viele Dinge besser machen wollen, sieht es auch eben bei uns so aus. Dementsprechend, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, wenn nicht, helft uns den Weg zu den 2000 Abos so schnell wie möglich zu finishen. Yeah. Und dann sehen wir uns mit ganz vielen Themen im nächsten oder in den nächsten Videos. Wir haben noch Hintergrundgeschichten zur aktuellen Situation bei Ferrari, bei Red Bull. Dann, wie gesagt, schauen wir uns auch nochmal die 2026er Saison an, was es da für Dinge gibt, auf die wir uns freuen können und was es da für Dinge gibt, vor denen manche Formel-1-Fans vielleicht schon auch Angst haben, wenn sie schief gehen. Da geht es nicht unbedingt um Sicherheit, sondern teilweise auch um andere Dinge, die so ein Rennen dann vielleicht sehr, sehr langweilig oder zu Farce machen können. Also, wenn ihr da wissen wollt, um was es geht, dann Abo dalassen und wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Spaß.
So schaut's aus. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zur nächsten Episode. Ahoi!